Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Nachrichten.
Zehn Monate nach Amtsantritt steht die Regierung unter Premierminister Ilie Bolojan vor einem neuen Misstrauensantrag. Eingebracht wurde er von der nationalistischen Opposition gemeinsam mit den Sozialdemokraten, die die Koalition vor kurzem verlassen haben. Sie üben scharfe Kritik an der Wirtschaft- und Verwaltungspolitik der Regierung und werfen dem Kabinett vor, unter Verweis auf den Post-Corona-Wiederaufbauplan die umfangreichste Veräußerung strategischer Staatsvermögen seit zwei Jahrzehnten vorzubereiten und mit Sparmaßnahmen den Lebensstandard zu senken. Die Debatte und Abstimmung sind für Dienstag im Parlament angesetzt. Die Liberalen halten dagegen, alle Maßnahmen seien auch mit Stimmen der Linken beschlossen worden. Die Sozialdemokraten entgegnen, ein Verbleib Bolojans an der Spitze eines dysfunktionalen Kabinetts gefährde die wirtschaftliche Erholung. Für den Sturz der Regierung sind 233 der 463 Stimmen nötig. Präsident Nikuschor Dan nimmt in Erivan am 8. Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft teil. Diese 2022 von Frankreich initiierte Plattform soll die politische Zusammenarbeit europäischer Länder stärken. Dan leitet gemeinsam mit Montenegros Präsident Jakov Milatovic eine Gesprächsrunde zu Desinformation, Cybersicherheit und technologischen Entwicklungen, auch im Bereich künstlicher Intelligenz. Zudem beteiligt er sich an einem Treffen der Kerngruppe zur Unterstützung der Republik Moldau und richtet eine informelle Diskussion zur Bedeutung des vertikalen Gaskorridors für die Energiesicherheit aus. Auch ein Treffen der Europäischen Koalition gegen Drogen steht auf dem Programm. Die rumänische Regierung will am Montag zwei Eilverordnungen verabschieden, um Geld aus dem EU-Wiederaufbaufonds schneller abzurufen. Rumänien stehen noch rund 10 Milliarden Euro zu. Dafür müssen allerdings weitere Reformen umgesetzt werden, so Premierminister Ilie Bolojan. Als besonders schwierig gilt die Reform des einheitlichen Lohnsystems im öffentlichen Dienst. Ohne sie droht der Verlust von über 700 Millionen Euro. Investitionsminister Dragoș Pâslaru sagte neulich, rund 351 Millionen Euro aus zunächst ausgesetzten Mitteln seien zurückgewonnen worden. Zugleich gingen jedoch etwa 460 Millionen Euro wegen verzögerter oder unzureichender Reformen verloren. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, sorgt in Europa und den USA für Kritik. Hintergrund ist ein Streit mit Bundeskanzler Friedrich Merz über den Irankrieg. Der amerikanische Senator Roger Wicker warnt, der Abzug sende ein Signal der Schwäche an Russlands Präsident Wladimir Putin. Stattdessen brauche es mehr Präsenz in Osteuropa. Polen-Regierungschef Donald Tusk sieht die größte Gefahr in einer Erosion des transatlantischen Bündnisses. Er reagiert auch auf Trumps Plan, Zölle auf EU-Autos um 25% zu erhöhen. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert, Europa müsse seine Verteidigungsfähigkeit stärken. Die NATO prüft derzeit Details des US-Abzugs. In Deutschland sind rund 36.000 amerikanische Soldaten stationiert. Auch Überlegungen zu Teilabzügen aus Italien stoßen bei Militäranalysten auf Kritik. Soweit die Meldungen.
Radio Tour.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Rubrik Radiotour von Daniel Onem. Heute entdecken wir die touristischen Attraktionen des Nationalparks Rotna-Gebirge. Im Norden Rumäniens gelegen, an der Grenze zwischen den Kreisen Maramureș und Bistrița-Năsăud, ist er der zweitgrößte Nationalpark des Landes. Seine globale Bedeutung wurde 1979 anerkannt, als ein Teil des Parks unter der Schirmherrschaft der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde. Für Liebhaber nachhaltigen Abenteuers stellen Ökotourismus und Reittourismus ideale Möglichkeiten dar, die Gegend zu erkunden. Besucher wünschen sich häufig Reiseziele, die Ruhe, märchenhafte Landschaften, aber auch eine Rückkehr zu authentischen traditionellen Werten bieten. Der Nationalpark Rotna-Gebirge, eine grüne Brücke zwischen den Kreisen Bistrița-Năsăud und Maramureș, wird diesen Bedürfnissen in vollem Maße gerecht. Im Unterschied zu anderen rein geografisch geprägten Reisezielen liegt in den Rotna-Bergen der Schwerpunkt auf dem Zusammenleben von Mensch und Natur. Nähere Einzelheiten gibt uns Mihaela Poll, Direktorin der Verwaltung des Nationalparks Rotna-Gebirge.
La noi activitățile sunt multiple. Suntem al doilea parc național din țară, dar în primul rând comunitatea.
Die Aktivitäten in der Gegend sind vielfältig. Obwohl es der zweitgrößte Nationalpark des Landes ist, steht die Gemeinschaft an erster Stelle. Derzeit gibt es über 110 aktive Sennhütten. Und die Wanderweidewirtschaft wird seit über 100 Jahren beibehalten. Die Menschen treiben jährlich ihre Tiere auf die Berge. Was die Naturschönheiten betrifft, ist die Zone sehr reich an Flora und Fauna. Hier findet man von den kleinsten Insekten bis hin zu Bären, Wölfen und Luchsen. Oben auf dem Kamm des Rotna-Gebirges leben Murmeltierfamilien, die das ganze Jahr über gesehen und gehört werden können. Ebenso können im Frühling und Sommer über 250 Gämse beobachtet werden. Die Flora umfasst Narzissen auf der Narzissenwiese, Rhododendren und endemische Pflanzen, weltweit einzigartig, die nur hier vorkommen. Es gibt also eine bemerkenswerte Biodiversität, die mit der Schneeschmelze nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Man muss kein erfahrener Bergsteiger sein, um die frische Luft und die alpinen Ausblicke zu genießen. Hier sind die wichtigsten Eingangstore zum Park und die am leichtesten zugänglichsten Routen. Mihaela Poll berichtet weiter. Der Zugang zum Rotna-Gebirge ist sowohl über den Kreis Bistrița-Năsăud als auch über Maramureș möglich. Der einfachste Zugang erfolgt von der Nationalstraße 18 aus, vom Prislop-Pass, von wo aus man sehr leicht den Stiolsee erreicht. Von dort kann man auf den Gipfel des Berges aufsteigen bis zum Gărgălău-Gipfel. Dies ist eine der am leichtesten empfohlenen Routen. Zur berühmten Cascada Cailor, Pferdewasserfall, gelangt man bequem vom Kurort Borșa aus mit dem Sessellift. Ebenfalls an der Grenze des Parks befindet sich die internationale Skistation Borșa, die mit einer Gondelbahn ausgestattet ist. Diese führt von einer Höhe von 1200 Metern auf 1600 Metern und bietet einen sehr schönen Höhenunterschied sowie einen außergewöhnlichen Ausblick auf den Nationalpark Rotna-Gebirge, aber auch auf den Nationalpark Maramureș-Gebirge, an den er angrenzt. Die ganze Gegend ist eine seltene Verschmelzung von Naturschutz und Bewahrung der nationalen Identität. Ein beständiges Bemühen, wie Mihaela Poll, Direktorin der Verwaltung des Nationalparks Rotna-Gebirge, erklärt. Über die Naturschönheiten und die Erhaltung der Biodiversität hinaus engagiert sich die Parkverwaltung aktiv auch für die Bewahrung der Traditionen. Sowohl im Gebiet von Bistrița als auch in dem von Maramureș ist die traditionelle Tracht identitätsstiftend. Ein Beispiel ist der Hut mit Pfauenfeder aus Bistrița-Năsăud, typisch für die Gemeinden Salva-Năsăud und Rebrișoara. In jeder angrenzenden Gemeinde findet man Handwerksmeister, die arbeiten, von Volkstrachten und Pfauenfederhüten bis hin zu Fassbindern und Holzhandwerkern. In der Zone von Maramures sind die Meister bekannt, die traditionelle Häuser und die berühmten Klöster errichten. Das gastronomische Angebot ist ebenfalls großzügig. Touristen aus dem In- und Ausland haben die Garantie, dass sie nicht hungrig abreisen werden. Im Sommer können die Besucher zum Beispiel auf der Sennhütte essen. Ein faszinierender Aspekt des Tourismus im Nationalpark Rottnar Gebirge ist die interaktive Seite. Man ist nicht bloß Zuschauer, sondern man kann Teil der Geschichte des Ortes werden. Das Handwerk wird nicht nur in Vitrinen ausgestellt, sondern ist lebendig, wird tagtäglich von den Einheimischen ausgeübt, die ihre Geheimnisse gerne mit den Besuchern teilen.
Majoritatea meșterilor populari lucrează acasă. Și atunci cu un telefon înainte oricare dintre oamenii.
Die Interaktion mit den Handwerksmeistern ist für die Touristen leicht zugänglich, da die meisten von zu Hause aus arbeiten und ihre Gäste nach einem einfachen Telefonanruf mit großer Freude empfangen. Gleichzeitig organisiert die Parkverwaltung Workshops an ihrem Sitz in der Ortschaft Rottnar. Wir haben die Mitarbeiter vor etwa 3 Jahren ein kleines Museum eingerichtet mit Gegenständen aus den eigenen Haushalten. Die Sammlung umfasst alte und neue Objekte von Werkzeugen über Volkstrachten bis hin zu einem Webstuhl. Touristen können die offizielle Seite des Parks parkrottnar.ro konsultieren, um den Zustand der Routen und die Zugangsvorschriften zu überprüfen. Der Nationalpark Rottnar Gebirge erwartet Sie mit offenen Toren.
Sie hören Radio Rumänien International.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörerpostsendung. Ich bin Florin Lungu und bin Ihr Gastgeber im Monat Mai. Maya hi, Maya ho. Also im Monat Mai in dieser Rubrik. Und wir beginnen mit einem Brief oder einer E-Mail von Michael Lindner aus Deutschland. Aus Gera schreibt er uns. Zu der RRI-Frage, welchen Stellenwert hat für Sie der 1. Mai? In wenigen Tagen feiert ganz Deutschland den 1. Mai. Dieser gesetzliche Feiertag gilt als Tag der Arbeit. In vielen Städten und Gemeinden werden wieder Maibäume aufgestellt und vielerorts begrüßen Tanzveranstaltungen den Wohnemonat Mai. Auch in den Familien stehen oft Wanderungen oder Fahrradtouren auf dem Programm, vorausgesetzt, der Mai startet nicht mit einer Wetterkapriole. In der ehemaligen DDR war der 1. Mai ein gesetzlich geschützter, stark politisch geprägter Feiertag. Er wurde als internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus begangen. Und die Teilnahme an den Mai-Demonstrationen galt als Pflicht. Um möglichst viele Menschen zu motivieren, gab es für die Teilnehmer häufig Gutscheine für kostenlose Getränke und Rostbratwürste, manchmal auch kleine Geldbeträge bzw. Münzsonderprägungen von den Betrieben. So war das damals im Sozialismus. Für mich persönlich war der 1. Mai während meines gesamten Arbeitslebens als privater Gastwirt alles andere als ein Feiertag. Während viele Menschen den Tag der Arbeit im Freien, bei Ausflügen oder Demonstrationen verbrachten, begann für mich einer der arbeitsreichsten Tage des Jahres. Bereits am Vormittag standen Vorbereitung und Organisation im Mittelpunkt. Hunderte Bratwürste mussten gegrillt, Getränke vorbereitet und verkauft werden. Der Andrang war groß, die Abläufe eng getaktet, ein Kraftakt, der jedes Jahr aufs Neue höchste Konzentration und Durchhaltevermögen verlangte. Die gesamte Familie musste da mit zupacken, einschließlich der Kinder. Von Feiertagsstimmung konnte in diesen Stunden kaum die Rede sein. Stattdessen dominierten Hitze, Hektik und der Anspruch, den Gästen dennoch einen gelungenen Tag zu ermöglichen. Doch der Arbeitstag war damit noch lange nicht beendet. Am Abend öffnete unsere Gaststätte zusätzlich für den regulären Betrieb. Während andere den Feiertag entspannt ausklingen ließen, begann für meine Familie und mich eine zweite Schicht. Der 1. Mai bedeutete für uns daher vor allem eines Stress, Verantwortung und viele Stunden harte Arbeit. Heute im Ruhestand hat dieser Tag eine völlig andere Bedeutung. Er ist zu einem Tag geworden wie jeder andere auch. Die Erinnerungen an die arbeitsintensiven Jahre sind geblieben, verbunden mit einer gewissen Dankbarkeit, all das bewältigt zu haben. Gleichzeitig ist da die Ruhe, sich nun zurücklehnen zu können und den Tag ohne Verpflichtungen zu verbringen. Vermutlich ist das in vielen der rund 80 Länder, in denen der 1. Mai ebenfalls Feiertag ist, ganz ähnlich. Der 1. Mai schwebt für mich heute vor allem in der Erinnerung. Er hat seinen einst großen Stellenwert verloren und ist zu einem stillen Rückblick auf ein arbeitsreiches Kapitel meines Lebens geworden. Mit freundlichen Grüßen aus dem Thüringer Gera, euer Hörerfreund Michael Lindner. Lieber Herr Michael Lindner, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrungen um den 1. Mai geschildert haben. Ich kann mich noch aus der Kommunistenzeit, als ich klein war, erinnern und weiß auch noch von meinen Eltern, dass es in Rumänien ähnlich zuging. Und einiges ist auch heute hinterblieben. Die Würste, das Grillen, das Essen. Und nun zu der nächsten E-Mail, geschrieben von Peter Wegler aus Greifswald. Liebe Freunde in Bukarest, es sind nun bestimmt schon einige Jahre her, seitdem ich mich ausführlich meldete. Es hat sich bei mir eine Menge getan. Ich habe ja 50 Jahre in Stralsund gewohnt. Seit September 2025 wohne ich aber wieder in einem Ortsteil meiner Geburtsstadt, Greifswald. Außerdem hatte ich meine zweite Lungenembolie und warte gegenwärtig auf meine Rehabilitation. Im Augenblick sitze ich auf dem Balkon meines Hotels in Polen und höre Ihre Sendung. In einem der letzten Hörerbriefkästen ging es auch um QSL-Karten. Nun, sicherlich ist es eine Möglichkeit der Hörerbindung und auch ich würde mich freuen, nach langer Zeit wieder eine zu erhalten, auch wenn es nur eine elektronische ist. Dazu muss ich aber wieder einmal sagen, dass ich die Sendungen ja schon seit 1968 höre und schon einige hundert QSL-Karten von Ihnen erhielt und eigentlich gar nicht weiß, was damit einmal passiert. Peter Wegler, Greifswald. Peter Wegler sendete uns auch einen Empfangsbericht. Vielen Dank dafür und hoffentlich kommt bald auch Ihre EQSL als Empfangsbestätigung. Lieber Herr Peter Wegler, vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns nach einiger Zeit zu schreiben. Vielen Dank, dass Sie unsere Sendungen schon seit so langer Zeit hören, auch wenn Sie uns nicht mehr allzu oft schreiben und dass Sie RRE auch auf den Hotelbalkon mitgenommen haben. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit und eine schnelle und komplette Reha und hoffen, dass Sie uns weiter über die Jahre hören werden. Und nun kommen wir zu unserem Abschnitt für den Herrn Seiser. Er schrieb uns, am 26. April in Kurzform, neuer Versuch, vermutlich war meine Meinung für die Redaktion nicht wie erhofft und wurde abgeblockt. Warum gibt es die Frage der Woche, wenn unerwünschte Antworten ignoriert werden? Warum die Berichte von Karl-Heinz Bradmüller bestätigt werden und die von den Mitgliedern des RTI-Hörerclubs Ottenau nicht, kann unser RTI-Hörerclub Ottenau nicht einschätzen. Ich habe mich aber bei RTI dafür eingesetzt, dass er seinen Dezember-RTI-Empfangsbericht 2025 noch bestätigt bekommt. Immerhin hat er erkannt, dass für viele Hörer Empfangsbestätigungen wichtig sind. Zur Frage vom 26. April, der 1. Mai ist auch bei uns der gewerkschaftliche Tag der Arbeit. Leider haben die Preise bei den Mai-Feierlichkeiten inflationär überhand genommen. Da ist es nicht mehr möglich, ein Getränk oder was zum Essen zu kaufen. Reine Abzocke. Deshalb verbringe ich den 1. Mai zu Hause mit Familie, Freunden und Nachbarn. Mit freundlichen Grüßen, Bernd. Lieber Herr Bernd Seiser, vielen Dank, dass Sie uns wieder geschrieben haben. Ihre erste Aussage, Ihre Meinung sei für die Redaktion nicht wie erhofft und abgeblockt, klingt fast wie eine Verschwörungstheorie. Es wird nichts abgeblockt. Niemand bei Radio Rumänien International hat etwas gegen Sie. In der Hörerpostsendung versuchen wir, die Meinungen aller Hörer zu bringen, auch derer, die uns nicht so oft schreiben. Wenn Sie was Interessantes mitzuteilen haben, was in die Sendezeit reinpasst. In der Frage mit dem Empfangsbericht 2025 bin ich überfragt, aber wenn Sie sagen, dass Sie sich eingesetzt haben und die Bestätigung kommt, dann ist ja alles klar. Das mit den Preisen bei den Mai-Feierlichkeiten tut mir leid. Auch hierzulande beklagen sich viele über die hohe Inflation. Dennoch ist bei uns gang und gäbe, dass sich Rumänen an Feiertagen wörtlich zu Tode fressen. Zum Beispiel ist es zur Tradition geworden, dass man den 1. Mai nicht mehr wegen seiner ideologischen Bedeutung für die Arbeit oder Arbeitsbedingungen usw. so feiert, sondern als eine Art offiziellen Frühlingsanfang, wenn man an die Schwarzmeerküste oder ins Gebirge fährt. Egal wo man sich befindet, muss man Mici, also die rumänischen Cevapcici, grillen, mit vielen anderen Fleisch- und Wurstsorten als Beilage und das alles mit viel Bier abkühlen. So wird hier der 1. Mai allgemein gefeiert. Und nun zu dem vorletzten Brief von Herrn Seiser. Ein freundlicher Gruß in die deutschsprachige Redaktion in Bukarest. Auch heute will ich nochmals auf die Frage der Woche antworten. Sowohl für mich als auch die meisten unserer RTI-Hörerclub-Mitglieder ist es von höchster Priorität, dass Empfangsberichte von RRI als auch von anderen Radiostationen bestätigt werden. Gibt es keine Empfangsbestätigungen, verlieren viele Hörer den Anreiz, die Sendung zu hören oder nochmals einen Empfangsbericht anzufertigen, oder sich gar an der Frage der Woche von RRI zu beteiligen. Deshalb meine Bitte, zumindest E-Mail-Empfangsberichte mit einer EQSL zu bestätigen, damit ihr eure Hörerschaft erhalten könnt. Das Thema RRI-Empfangsbestätigungen bzw. keine Empfangsbestätigungen von RRI werden wir bei unserem 45. überregionalen DX-Treffen am 16. Mai ausführlich besprechen. Vielleicht kommt ja noch ein weiterer RRI-Hörer zu unserem Treffen ab 10 Uhr UTC in die Murgstube in Gaggenau. Das Thema Weltgesundheitstag am 7. April möchte ich auch für eine weitere Hörerfrage nutzen. Und bei dieser Frage geht es um Krankenkassenbeiträge. Und ich verspreche Ihnen, dass ich diese in der nächsten Hörerpostsendung beantworten werde, da es mehr Zeit benötigt. Gut, ich möchte mich nicht auf die ewige Diskussion um die QSLs einlassen. Alex Terescu hat die Diskussion wieder ins Leben gerufen, er soll sie auch weiterführen. Ich kann nur hoffen, dass es auch Hörer gibt, die die Sendungen von RRE, unsere Sendungen, einigermaßen interessant finden und uns deshalb zuhören und nicht immer mit dem Abschalten bzw. Umschalten androhen wollen. Die Realität sieht nun mal so aus und wir versuchen so gut wie möglich alle EQSLs zuzuschicken. Was die Krankenversicherung anbelangt, wie gesagt, werde ich diese Frage in der nächsten Sendung beantworten. Und nun zu den Empfangsberichten. Wir erhielten einen Empfangsbericht von Josef Robel Senior aus Maria Alm, Österreich und von Joel Leider, der auch eine Mitteilung für uns hatte. Sehr schade, dass das Ausfüllen online nicht möglich ist. Dadurch werden sicherlich einige Hörer abgeschreckt und möchten sich die Mühe nicht machen, das Ganze nochmal zu schreiben, da Kopieren auch nicht geht. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Hörerpostsendung. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihnen Florin Lungu.
Haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Ci sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Ci sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi. Mi-amintesc de ochii tăi ei.
Herzlich willkommen zur Musikecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute wollen wir Ihnen eine Sängerin vorstellen, die aus der rumänischen Jazzszene nicht mehr wegzudenken ist. Luisa Maria San wurde am 7. Oktober 2025 54 Jahre alt und ist als Sängerin, Komponistin und Lehrerin tätig. Wenn sie die Bühne betritt, bezaubert sie das Publikum schon vom ersten Anblick an.
Eine unscheinbare Frau mit einer fast kindhaften Statur, deren kräftige, temperamentvolle Stimme und raffinierte Improvisationskunst die Hörer sofort fesselt. Luisa Sann wurde 1980 in der Donaustadt Tulča, dem Tor zum Donaudelta, in einer musikaffinen Familie geboren. Schon mit 4 Jahren gewann sie einen Wettbewerb für Kinder im Vorschulalter mit der Darbietung eines rumänischen Volkslieds. Luisa Sann studierte Canto zunächst am Musikgymnasium der nordostrumänischen Stadt Piatra Neamț, sodann an der Universität der Künste George Enescu in der moldauischen Metropole Iași. Dort vertiefte sie ihre musikalische Ausbildung beim Pianisten, Komponisten und Hochschullehrer Romeo Cosma, der für sein Gespür für außerordentliche Begabungen und als Talententdecker bekannt ist. 2-mal in der Folge gewann Luisa Sann einen Preis beim prestigevollen internationalen Jazzfestival im schweizerischen Montreux. 2003 den Preis der Jury, 2004 den 2. Preis. Mit der internationalen Anerkennung kam auch die Zusammenarbeit mit vielen renommierten Jazzmusikern der heimischen wie europäischen Szene. Heute wollen wir einen längeren Auszug aus ihrem jüngsten Album von 2023 hören, das sich In My Village nennt und eine interessante Entstehungsgeschichte hat. Als im Jahr 2020 die Pandemie tobte und Künstler unter den Lockdown-Maßnahmen es besonders schwer hatten, zog sie sich in ein siebenbürgisches Bergdorf zurück und begann am Album zu arbeiten, das die Abgeschiedenheit und das Dorfleben thematisiert. Dennoch kann man das Album nicht eindeutig dem Ethno-Jazz zuordnen, die Bezüge zur Folklore sind nur angedeutet, wie es sich bei raffinierter Musik auch gehört. Insgesamt 6 Musikstücke beinhaltet das 2023 fertiggestellte Album. Die Titel und Lyrics sind überwiegend auf Englisch, doch sind auch Einsprengsel auf Rumänisch und Ungarisch zu vernehmen. Heute wollen wir das titelgebende Musikstück des Albums hören, In My Village Suite, und wie der Titel schon sagt, handelt es sich um eine Suite von 4 Musikstücken mit folgenden Untertiteln: Opening, Dance, Sekei-Tanz und A Piece of Past. Das 3. Stück, Sekei-Tanz, heißt übersetzt Seglertanz. Die Segler sind eine ungarischsprachige Volksgruppe, die überwiegend in Ostsiebenbürgen lebt. Dementsprechend wird im Stück das ungarische Volkslied As of Follow, zu Deutsch in Diesendorf, angestimmt, das in vielen unterschiedlichen Varianten überall im ungarischsprachigen Raum bekannt ist. Es steht in der romantischen Tradition der Verklärung des Dorflebens und zum Schluss des Lieds fliegt der in eine Taube verwandelte Protagonist ans Fenster seiner Liebsten. Also, In My Village von und mit Luisa Sann, Musik und Gesang, Vlad Briciu, Keyboards und Arrangements, Dimitrie Cristian Mila, Bassgitarre, Răzvan Florescu, Vibraphon, dem in Rumänien lebenden Venezolaner Anthony Gutierrez, Schlagzeug und Philipp Goron, Percussion.
There's a piece of past in my village from the time when I was a child. There's a tree I know since it would grow all around my happiness, why there's a piece of me in my river from the time I learned how to swim. There's a rock that felt my skin back then. There's a piece of past in there. There's a hill with oaks in my village, where I pick the herbs for my tea. It seems saints and kings and magic things in this place. It's all of me. There's a hill of pines in my village, where they say the battles were fought. There the soldiers lay beneath the grave, and they hear the trace of my thoughts. There's a bit of past in my village, high above the trees in the air. If you close your eyes and dream goodbyes, there's a bit of me in there.
Radio Rumänien International.
Willkommen, liebe Hörerfreunde, zu unserem Spaziergang auf der Sonntagsstraße. Wir beginnen mit einem Fragment aus der Enzyklopädie.
Im Herzen von Bukarest verbirgt sich ein wahrer Kulturschatz, das Wohn- und Atelierhaus der Familie Storck. Heute gehört es zum Bukarester Stadtmuseum und ist eines der am besten erhaltenen Künstlerhäuser in ganz Rumänien. Erbaut wurde es zwischen 1911 und 1913 von dem Schweizer Architekten Alexandru Clavel. Es war gleichzeitig Lebensmittelpunkt und kreative Werkstatt für den Bildhauer Frederik Storck und seine Frau, die Malerin Cecilia Cuțescu-Storck. Beide waren Ausnahmetalente. Frederik war ein Meister der modernen rumänischen Skulptur und schuf unzählige Denkmäler. Cecilia war eine der bedeutendsten Malerinnen des Landes und die erste Frau überhaupt, die an einer staatlichen Kunstakademie in Europa unterrichtete. Gemeinsam machten sie ihr Zuhause zu einem Ort der Kunst und des Austauschs. Seit 1951, nach einer großzügigen Schenkung der Familie an die Stadt, ist das Haus ein Museum. Was dieses Gebäude so besonders macht, erklärt uns Elena Olariu, die stellvertretende Direktorin des Stadtmuseums.
Lângă șoseaua Kiselev, pe strada Vasile Alexandrii,
in der Vasile Alexandrii Straße, ganz in der Nähe der Kiselev Allee, steht eines der spektakulärsten Künstlerhäuser von Bukarest. Das Ehepaar Storck hat das Gebäude maßgeblich selbst mitgestaltet. Sie entwarfen zwei riesige Ateliers gleich am Eingang. So konnten Gäste die Arbeitsräume besuchen, ohne den privaten Wohnbereich der Familie im hinteren Teil des Hauses zu stören. Diese Ateliers wurden ganz bewusst so imposant gebaut, denn die Storks verkehrten in den höchsten Kreisen. Sie waren eng mit der königlichen Familie befreundet, sogar Königin Maria kam hier zu Besuch. In ihren Memoiren erinnert sich Cecilia Cuțescu-Storck daran, wie sie Prinzessin Ileana hier mal Unterricht gab. und wie die ganze Straße voller Bewunderer stand, wenn die Prinzessin im Hause Stork zu Gast war. Schon von außen fällt das Haus durch seinen für Bukarest sehr seltenen anglo-normannischen Neugotikstil auf. Die rote Fassade mit ihren sichtbaren Holzbalken und die von Frederik Stork selbst gefertigten skulpturalen Details sind ein echter Hingucker. Doch die wahre Magie entfaltet sich im Inneren. Im Erdgeschoss liegen die Arbeitsräume des Ehepaares, Frederiks Bildhauerwerkstatt und Cecilias Malatelier. Bis heute ist die authentische Atmosphäre erhalten geblieben. Mit monumentalen Fresken, bunten Glasfenstern, Originalmöbeln und über 2300 Ausstellungsstücken aus dem Besitz der Familie. Noch einmal Elena Olariu über die beeindruckende Innenausstattung.
În primul rând, materialele de foarte bună calitate, vestibulul de marmură, de exemplu.
Schon wenn man eintritt, beeindrucken die hochwertigen Materialien. Vom marmornen Vorraum gelangt man durch eine Art Skulpturengalerie direkt in die Bildhauerwerkstatt. Aber besonders das Atelier der Malerin raubt einem den Atem. Cecilia Kuzescu-Stork war berühmt für monumentale dekorative Kunst. Und sie hat die Wände hier mit atemberaubenden Fresken verziert. Gleich am Eingang ihres Ateliers steht eine grüne Marmorsäule mit einem Bronzekapitell, die an den Markusdom in Venedig erinnert. Drei Marmorstufen führen in den Raum hinab. Und von der Decke hängen bronzene Kronleuchter, die mit byzantinischen Vögeln verziert sind. Hier spiegelt sich große europäische Kunst wider, gepaart mit traditionellen rumänischen Einflüssen. Im Raum steht auch ein monumentaler Steinbrunnen und die geschnitzten Holztüren sind von mittelalterlichen rumänischen Klöstern inspiriert.
Es war Radina Olaru mit einem Fragment aus der Enzyklopädie von Dienstag. Wir spazieren weiter und kommen zu Neues Heimat, Neues Leben an.
Azka Pratikno stammt aus Indonesien, wo sie an der Gajah Mada-Universität internationale Beziehungen und Politikwissenschaft studierte. Mit ihr machte unsere Kollegin Hildegard Ignatescu ein Interview, das Sie nun in unserer Reihe Neue Heimat, Neues Leben hören. Azka Pratikno stammt aus Indonesien, wo sie an der Gajah Mada-Universität internationale Beziehungen und Politikwissenschaft studierte. Derzeit unterrichtet sie Englisch an der Theoretischen Oberschule Sekolah Mea in Bukarest. Zuvor war sie ebenfalls in Bukarest am Avenor College tätig, wo sie einen Debattierclub gründete und als Lehrerin des Jahres 2019-2020 ausgezeichnet wurde. Im Laufe der Zeit hat sie an verschiedenen Fort- und Weiterbildungen teilgenommen. Wir haben sie gefragt, wie sie nach Rumänien gekommen ist und in welchem Zusammenhang das geschah. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich kam 2015 nach Rumänien. Damals war es eine kurze Beziehung, für die ich aber immer dankbar war, denn sie hat mich hierher nach Rumänien geführt. Ich lebte damals in Brașov und bin dann nach Bukarest gezogen. Während meines Studiums habe ich auch unterrichtet und konnte daher auch hier als Englischlehrerin weiterarbeiten. Ich habe hauptsächlich Erwachsene unterrichtet, aber festgestellt, dass mir Kinder mehr Spaß machen. Ich habe mit einem Sommercamp namens 365 Days Camp angefangen und danach in einem Fremdsprachenzentrum und anschließend an einer Schule gearbeitet, bis ich schließlich hierher kam, um Debattierclubs, Sommercamps und Englisch an einer Mittelschule zu unterrichten. Wie hat Ihnen Rumänien gefallen, da Sie ja aus einem völlig anderen Land mit einer anderen Kultur, Religion, anderem Essen, anderer Natur, anderen Jahreszeiten und so weiter kommen? Ich wurde ständig gefragt, wie mein erster Winter war. War es kalt? Hat es geschneit? Wie war der Schnee beim ersten Mal? Eigentlich war es nicht das erste Mal,
denn meinen ersten Winter habe ich in Norwegen verbracht, da war ich 17. Aber als ich nach Brasov zog, war es schon etwas kalt. Ich kam im März an und habe mich nicht so schnell an die Winter gewöhnt. Das ist tatsächlich das Schwierigste am Leben in Rumänien.
Florin Lungu mit einem Ausschnitt aus Neue Heimat, Neues Leben von Donnerstag. Und wir beenden unseren Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders.
Der Alltag von Menschen mit Behinderungen ist oft von unzähligen Hürden geprägt, seien es psychische Barrieren, fehlende Hilfsangebote oder schlichtweg soziale Ausgrenzung. Ein einfacher Kinobesuch oder ein Abend im Theater ist ein Vergnügen, das in Rumänien leider noch längst nicht für alle selbstverständlich ist. Doch genau hier kommt gerade etwas ins Rollen. Immer mehr Kinofilme werden mittlerweile barrierefrei angepasst. Die treibende Kraft dahinter ist unter anderem Lygia Soare. Sie ist Kulturmanagerin bei der Vereinigung Animest, hat über 20 Jahre Erfahrung in der Organisation von Filmfestivals und arbeitet als Übersetzerin für audiovisuelle Medien. Sie erinnert sich an die Anfänge.
Pentru că ne dorim ca filmele și evenimentele de la festivalul nostru să fie accesibile cât mai multor persoane.
Wir wollen, dass die Filme auf unserem Festival wirklich für möglichst viele Menschen zugänglich sind. Wenn wir alle einladen, soll das auch eine ernst gemeinte Einladung sein. Also haben wir uns gefragt, wer sind eigentlich die Menschen, die wir bisher nicht ins Kino einladen konnten, weil es schlichtweg Barrieren gibt? Um das zu ändern, habe ich vor einigen Jahren eine Ausbildung zur audiovisuellen Übersetzerin speziell für Gehörlose gemacht. Dabei habe ich festgestellt, dass es in einigen wenigen Ländern bereits seit Jahrzehnten erprobte Methoden für barrierefreies Kino gibt. Eine einheitliche europäische Norm gibt es in diesem Bereich allerdings noch nicht. Dafür aber ein engagiertes internationales Netzwerk. Lygia Soare erzählt von einem Projekt, das Kinos in 5 Ländern, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Rumänien, miteinander verbindet und sich inzwischen auch an blinde Zuschauer richtet.
In parallel cu ceea ce am început noi să facem la Animest, din colaborarea mea cu Institutul Francez din București,
aus unserer Zusammenarbeit mit dem Institut Français in Bukarest ist das europäische Projekt Kino ohne Barrieren entstanden. Seit 2024 gibt es nun in 5 europäischen Kinos monatliche Vorführungen, die speziell für gehörlose und blinde Menschen angepasst sind. Parallel dazu haben wir eng mit Schulen für gehörlose Kinder zusammengearbeitet, um genau zu verstehen, was sie brauchen. Konkret heißt das, für Gehörlose braucht ein Film erweiterte deskriptive Untertitel. Diese geben nicht nur die Dialoge wieder, sondern blenden auch wichtige Geräusche ein oder den Namen der sprechenden Person, wenn diese gerade nicht im Bild zu sehen ist. Doch weil für viele Gehörlose nicht die Lautsprache, sondern die Gebärdensprache die eigentliche Muttersprache ist, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir lassen den Film von Dolmetschern übersetzen, nehmen das im Studio auf und binden den Gebärdensprachdolmetscher direkt als festen Teil in das Videobild des Films ein.
Es war Radina Olaru mit einem Fragment aus Rumänien einmal anders von Donnerstag. Und ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie nächste Woche wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.